Vielen Dank, das war ja stark. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Sehr schönes Lied. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal allen danken, die ganzen Musiker, die bei den Gebetstagen dabei waren. Wir hatten die Gebetstage vergangene Woche und das waren ganz besonders intensive Tage. Ganz schön. Alle, die da waren, werden es bestätigen, schätze ich. Und an dieser Stelle mal Dankeschön an die ganzen Musiker, die da dafür gesorgt haben, dass das nicht so wortlastig war, meinerseits. So, also vielen Dank. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du hier bist und dass du uns nicht verlässt, niemals verlässt. Und ich möchte dich bitten, dass dieser Gottesdienst eine Zeit wird, wo wir diese Nähe auch nicht nur wissen, sondern sogar spüren. Ich bitte dich darum, dass du uns ansprichst, bewegst, herausforderst, aber vielleicht auch manche Dinge in Bewegung bringst, die wir gar nicht in Bewegung bringen wollen. Du kannst Dinge tun, die uns unmöglich sind. Du kannst Krusten aufbrechen. Du kannst Dinge wirklich verändern, nachhaltig. Du kannst unser ganzes Herz verändern. Und ich möchte dich bitten, dass wir mutig werden, das zuzulassen. Ja, ich will zu sagen, zu dir. Amen. Wer von euch kennt Stella Liebeck? Falsch, ihr kennt sie, glaube ich. Also viele von euch kennt es, aber ihr wisst es einfach nicht. Stella Liebeck ist die Frau, die McDonald's verklagt hat wegen des Kaffeebechers. Genau. Und sofort weiß man es. Und es gibt inzwischen einen Award, Stella Award, benannt nach ihr. Da werden die unmöglichsten US-Anklagen aufgelistet und da gibt es ein Ranking. Also sie hat sich einen Kaffee gekauft bei McDonald's, ist ins Auto gestiegen, hat sich den zwischen die Beine geklemmt und ist losgefahren. Dabei ist der Kaffee auf ihre Beine und sie hat sich verbrüht. Das ist schon mal 2,9 Millionen wert, finde ich. Hat sie gekriegt. Da gibt es noch ganz andere verrückte Sachen. Also wenn man einmal anfängt, das zu googeln, da hört man nicht mehr auf. Also es ist auch ein bisschen gefährlich. Aber in Deutschland ist das nicht möglich. Also falls ihr jetzt Hoffnung gehabt habt, ihr könnt es vergessen. Und zwar gab es da mal ein Urteil und da ist ein Wort immer gefallen und das verhindert das dann. Dieses Wort heißt Eigenverantwortung. Mit anderen Worten, ihr müsst auch mal selbst nachdenken. Kaffee ist heiß. Kann man drauf kommen. So, ne? Ich halte das auch für richtig, wie das bei uns ist, ganz ehrlich gesagt. Möchte ich das gar nicht so haben. Und in allen Lebensbereichen ist das wichtig, auch eine Eigenverantwortung wahrzunehmen. Und auch in unserem Glauben, wenn wir den Glauben denn haben. Darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Wir sind immer noch im Römerbrief. Nächste Woche ist der komplette Abschluss sozusagen und jetzt heute in Kapitel 14 angekommen. Und mir bricht es fast das Herz, so von 7 bis 14 zu springen, wenn ihr wüsstet, was da alles noch drin steht. Aber das müsst ihr schon selbst lesen. So. Die Themen Glaube und Gnade dominieren diesen Brief, den Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt. Ebenso das Thema Gerechtigkeit vor Gott. Und das habe ich auch alles schon hier wahrgenommen. Die ganz großen Themen dieses Briefes werden am Ende aber nochmal praktisch. Ganz am Ende wird es nochmal richtig praktisch. Und dann wendet er sich den konkreten Fragen der Gemeinde auch zu. In dieser Gemeinde, das war damals so üblich, gab es Christen mit einem jüdischen Hintergrund. Die waren also vorher Juden, haben sich dann für Jesus entschieden und die nennt die Bibel dann immer Judenchristen. Und alle, die nicht Juden waren, die wurden damals Heiden genannt. Also das wären nicht besonders böse, schlechte Menschen, sondern alle Nicht-Juden. Und wenn die Christen geworden sind, dann hießen die Heidenchristen. Also so viel zur Begriffserklärung. Und dann kommen die beide zusammen in eine neue christliche Gemeinde, die ersten Gemeinden. Die waren vor allem bevölkert durch Heidenchristen und Judenchristen. Und die Judenchristen, die waren natürlich geprägt. Das habe ich letzten Sonntag auch schon ein bisschen erzählt. Zum Beispiel haben sie ihre hohen Feiertage schon auch noch eingehalten. Das war ja auch nicht so schlecht. Das wollten sie auch immer weiter tun. Und sie haben nur koscheres Fleisch gegessen, also nach bestimmten Ritualen geschlachtet und geweihtes Fleisch. Und das haben sie gegessen. Und genau über diese beiden Themen handelt der erste Teil des Predigttextes. Er handelt vom Zusammenleben in der Gemeinde und von der christlichen Freiheit. Er steht in Römer 14, 1 bis 12 und ich werde das nur so auszugsweise lesen und ihr könnt das heute mal wieder mitlesen. Christoph, du hast den Bildschirm umgedreht, aber es hat keinen Sinn. Ich kann das nicht erkennen. Es tut mir leid. Kannst wieder umdrehen. Christliche Freiheit. Ich lese mal vor. Haltet Gemeinschaft mit denen, die einen schwachen Glauben haben. Streitet nicht mit ihnen über unterschiedliche Auffassungen. Die einen sind überzeugt, dass ihr Glaube ihnen erlaubt, alles zu essen. Die anderen haben Angst, sich zu versündigen und essen lieber nur Pflanzenkost. Kann ja auch vegetarisch grillen oder sowas. Also, wer Fleisch isst, soll die anderen nicht verachten. Wer aber kein Fleisch isst, soll die anderen auch nicht verurteilen. Denn Gott hat sie ja in seine Gemeinschaft genommen. Die einen beachten an bestimmten Tagen besondere Regeln. Für die anderen sind alle Tage gleich. Es kommt nur darauf an, dass jeder nach seiner festen Überzeugung handelt. Wer besondere Regeln beachtet, tut es für den Herrn, für Christus. Auch wer alles isst, tut es für den Herrn. Denn er dankt ja Gott für das, was er isst. Und auch wenn nur Pflanzenkost isst, tut es für den Herrn und dankt Gott dafür. Niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle Tote, die leben sind. Warum verurteilst du dann deinen Bruder und deine Schwester? Und du, warum verachtest du sie? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und von ihm gerichtet werden. In den Heiligen Schriften heißt es ja, so gewiss ich, der Herr, lebe, alle werden vor mir auf die Knie fallen, alle werden Gott die Ehre geben. So wird also jeder Einzelne von uns sich für sein eigenes Tun verantworten müssen. Soweit. Paulus teilt also dieses Lager der Heidenchristen und Judenchristen mit anderen Bezeichnungen auf. Er sagt, also das eine sind die Starken und das andere sind die Schwachen. Sehr wahrscheinlich meint er mit den Schwachen die Judenchristen. Und die waren es nämlich gewohnt, das habe ich eben schon gesagt, Feste und Feiertage zu haben und auch nur koscheres Fleisch zu essen. Und zur Zeit des Römerbriefes war es üblich, dass die Tiere, das Fleisch, das es zu kaufen gab, auf dem Markt oder sonst irgendwo, oder beim Fleischer, wenn es das dann gab, oder auch den Wein, den man kaufen konnte, das war alles irgendwelchen Göttern geweiht. Bei der Schlachtung wurde das irgendwelchen Göttern geweiht, das wussten die Leute auch. Und so ist dieses Problem entstanden, dass man gesagt hat, ich kann dieses Fleisch nicht neutral erwerben, also einfach nur geschlachtet, sondern es ist immer irgendwie so Götzenopferfleisch, so hieß das dann. Und aus diesem Wissen heraus hielten es die Judenchristen für besser, sich lieber mal nichts davon zu essen, als außersehen etwas Falsches zu essen oder zu trinken. Sie taten das mit dem besten Wissen und Gewissen vor Gott. Das war Fakt. Auf der anderen Seite die sogenannten Heidenchristen, die Starken, die hatten kein Problem mit diesen jüdischen Traditionen, mit den Feiertagen und mit dem Essen. Sie aßen und tranken das, was da war. Und sie berufen sich auf Christus selbst. Der hat nämlich gesagt, Markus Evangelium 7, Vers 19, alle Speisen sind rein, denn sie sind von Gott. Sie handeln also ebenfalls im besten Wissen und Gewissen vor Gott. Und dann taucht da ein Problem auf, oder? Die tun beide was Unterschiedliches, aber meinen, das ist das Richtige vor Gott. Und dann merken wir, leichter wäre das ja zu sagen, okay, auf dieser Seite ist alles Richtige, schwarz oder weiß, und hier ist alles Falsche, schwarz, das passt besser. So eine Welt in schwarz und weiß, gut und richtig, das wäre doch das Leichteste, oder? Da können wir immer gleich erkennen, ja, nein, ja, nein, 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 ja. Also man könnte das genau beurteilen, alles, was ich denken soll, was ich tue, so einfach ist es nicht, weil die liegen weit auseinander und dazwischen haben wir einen riesigen Graubereich. Und da tun alle das, was sie für richtig halten. Diese beiden Gruppen, die gerieten jetzt aneinander und sagten, wir haben Recht, nein, wir haben Recht. So will Gott das, nein, so will Gott das. Wie würdet ihr das entscheiden? Nicht antworten, nur rhetorisch. Paulus sagt zu diesem Schwarz-Weiß-Denken eindeutig Nein in diesem Kapitel. Und deshalb hat mich das mal so beeindruckt, als ich das erste Mal verstanden habe. Als erstes ist festzuhalten, bei dieser Frage mit diesen Feiertagen und mit diesem Fleisch, da geht es nicht um die Frage, ob jemand in Ewigkeit bei Gott leben kann oder nicht. Es geht einfach nur um die Beurteilung zweifelhafter Fragen, mehr nicht. Es geht nicht darum, dem anderen seinen Glauben abzusprechen. Also das geschieht in diesem Kapitel nicht. Es ist für unser Leben als Christinnen und Christen völlig unwichtig, völlig unentscheidend, ob wir Götzenopferfleisch essen oder nicht. Er hätte aber nicht schreiben können, es ist völlig egal, ob ihr stehlt oder nicht, ob ihr jemanden umbringt oder nicht. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Das ist keine Nebensächlichkeit, vor allem nicht für den, der umgebracht wird. Und Paulus möchte sich hier nicht wenden gegen die 10 Gebote oder das Doppelgebot der Liebe, das Jesus gesagt hat, sondern diesen Bereich dazwischen. Die Hauptsache beschreibt Paulus in diesen Versen 6 bis 9, da sagt er, das Wichtigste, also das Allererste ist es, dass wir mit unserem Leben Gott gefallen und das tun, was er gerne möchte, ihm danken für das, was er uns schenkt und das auch immer wieder im besten Wissen und Gewissen vor Gott tun. Immer wieder uns von ihm hinterfragen lassen. Es geht, das sagt Paulus hier deutlich, um die Beziehung zu Gott. Es geht nicht um die Erfüllung irgendwelcher Punkte, die Gott jeden Tag von uns hat und dann wie so eine To-Do-Liste, hast du heute schon gesagt, hast du das, sondern um eine lebendige Beziehung. Paulus redet mehrfach von fester Überzeugung. Man könnte auch sagen, seinem Gewissen folgen. Das wäre ganz gut übersetzt. Das Gewissen so als Instanz des Menschen, die das Bewusstsein von richtig und falsch vermittelt. Das ist ja ganz unterschiedlich bei uns, oder? So unser Gewissen. Manchen schlägt das sehr schnell an. Das hat natürlich viel mit Prägung zu tun und bei anderen sehr spät. Auch das hat mit Prägung zu tun. Als, nicht nur, aber auch. Als Christen, glaube ich, als Menschen, die sagen, jawohl, ich will mit Christus leben, da bekommt man etwas geschenkt. Nämlich ein erneuertes Gewissen. Ich weiß noch, als ich das gemacht habe, ganz bewusst mit 17 Jahren gesagt, oh Jesus, ich möchte wirklich, dass mein ganzes Leben dir gehört. Ich möchte alle Entscheidungen, alles, was ich tue, so tun, wie du das am besten findest. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh, so ein paar Sachen, die ich gedacht und gemacht habe, die sind vielleicht nicht so gut in deinem Sinne. Ich fand die eigentlich ganz gut und da habe ich gemerkt, das Gewissen, das Gott erneuert hat, hat angeschlagen. Manchmal habe ich es aber auch als Befreiung erlebt, dass die Sachen, von denen ich dachte, oh Gott, finde ich das ganz schrecklich, ihm glaube ich gar nicht so wichtig. Wenn die Judenchristen hier mit reinem Gewissen nicht essen und wenn die Heidenchristen essen, dann ist beides gut. Später sagt Paulus noch einmal in Vers 14 und Vers 23, gewiss, ich bin davon überzeugt und kann mich dafür auf Jesus, den Herrn, berufen. Es gibt nichts, was aus sich heraus unrein ist und deshalb nicht gegessen werden darf. Aber wenn jemand etwas für unrein hält, dann ist es für die betreffenden Personen tatsächlich unrein. Wer aber beim Essen ein schlechtes Gewissen hat, ist schon verurteilt, denn er handelt nicht so, wie es dem Glauben, dem Vertrauen auf Jesus Christus entspricht. Und alles Tun, das nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Sünde, Trennung von Gott. Wenn die Schwachen jetzt essen würden, und jetzt wird es richtig spannend, gegen ihr, also jetzt haben wir, stellen wir uns das mal vor, jetzt kommt da so ein Steak, und alle wissen, es ist irgendwelchen Göttern geopfert. Und die einen sagen, oh nee, das kannst du ja wohl schlecht essen, das ist ja anderen Göttern geopfert, das geht nicht. Und sie essen es. Dann wäre das etwas, was zwischen ihnen und Gott steht. Und die anderen sagen, was, alles von Gott, ist doch voll gut und lecker. Und essen es. Es ist nichts, was zwischen Gott und ihnen steht. Also ein und dieselbe Sache kann etwas sein, was was ist denn dann der Maßstab? Und das, sagt Paulus, ist mein Gewissen vor Gott. Er setzt nicht die Gebote außer Kraft, da steht nichts von Steaks. Unser Gewissen steht auch nicht über der Bibel, sondern es geht um die christliche Freiheit. Und manchmal ist Freiheit viel schwerer als klare Ansagen. Manchmal ist es gut für Menschen, habe ich schon oft gedacht, wenn sie zum Beispiel zur Bundeswehr gehen, dass alles klar geregelt, wenn du aufstehst, wenn du, naja, auf der Toilette darf man alleine entscheiden, aber vieles andere. Ich war ja nicht da, ich kenne das nur von Erzählungen. Aber wie entscheide ich mich in bestimmten Situationen meines Lebens? Wir kennen alle diese Momente, wo man vielleicht einen Moment, oh, was mache ich denn jetzt? Ist das in Ordnung? Oder ist das nicht in Ordnung? Diese Momente, wo man nicht weiß, wäre es jetzt in Ordnung, etwas zu denken, zu sagen, zu tun? Oder ist das vielleicht etwas, was mich von Gott trennt? Eigenverantwortung. Wenn die Bibel keinen eindeutigen Hinweis gibt, dann sollen wir tatsächlich nach eigenem Gewissen und Verstand handeln. Ich glaube, dass es einen großen Spielraum dafür gibt. In der Gemeinde in Rom war jeder von seinem Handeln so überzeugt, dass er die Andersdenkenden verurteilt hat. Geht gar nicht, was ihr da macht. Ihr seid ganz schlechte Christen, wenn ihr überhaupt Christen seid. Das kann ich nicht mal mehr genau sagen. Luther hat dazu gesagt, zum Thema christliche Freiheit, ein Christenmensch ist ein freier Herr. Die Frauen können jetzt Dame da einsetzen. Also ein Christenmensch ist ein freier Herr und niemanden untertan. Der zweite Teil des Zitates heißt, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Oh. Und wieder merkt man, beides ist richtig. Schwarz-Weiß AD. Geht leider nicht. Beides ist richtig. Auf der einen Seite, wenn überhaupt, dann bin ich zur Freiheit berufen und muss Christus gehorchen, muss keinen anderen Menschen gehorchen. Auf der anderen Seite hat Christus uns das selbst vorgelebt, bin ich Diener aller. Luther stellt sich auf der einen Seite also voll hinter Paulus, der völlig emanzipiert war von Verboten und Tabus und geistlicher Sklaverei. Es ist also beides, es ist christliche Freiheit und als praktische Folge die Nächstenliebe, die mich zum Knecht oder zum Knecht der Freiheit werden lässt. Das heißt, obwohl ich die Freiheit habe, Dinge zu tun oder zu lassen, muss ich nicht darauf bestehen. Kann ich mich wegen Glaubensgeschwister total tolerant zeigen? Wenn jemand sagt, okay, ich habe echt ein Problem damit mit der E-Gitarre hier vorne. Und dann? Was machen wir denn dann? Kann man mal drauf verzichten? Aber muss man das? In der Bibel steht nichts von E-Gitarren. Christliche Nächstenliebe. Ich lese weiter, ihr könnt mitlesen. Hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Seid vielmehr kritisch gegen euch selbst. Wenn ihr euch im Glauben stark fühlt und vermeidet alles, was einem Bruder oder einer Schwester Anstoß bereiten oder sie zu Fall bringen kann. Wenn du also deinen Bruder oder deine Schwester bloß wegen einer Speise in Verwirrung stürzt und im Glauben irre machst, dann lebst du nicht mehr in der Liebe. Bring nicht durch dein Essen den Bruder oder die Schwester ins Verderben, für die Christus gestorben ist. Wir wollen also alles daran setzen, dass wir in Frieden miteinander leben und einander in unserem Glauben fördern. Ihr als Gemeinde seid Gottes Werk. Zerstört es nicht wegen einer Essensfrage. Gewiss, alles ist rein, aber es ist schlimm, wenn jemand etwas mit schlechtem Gewissen isst und dadurch zu Fall kommt. Wenn du einen starken Glauben hast, dann habe ihn für dich selbst als eine Sache zwischen Gott und dir. Freuen darf sich, wer seiner Sache sicher ist und sich nicht selbst verurteilen muss. Richtet einander nicht. Das könnte man auch als Slogan für interne Gemeindearbeit nehmen. Richtet einander nicht. Ihr habt kein Recht dazu. Es ist gut, wenn man stark in seinem Glauben ist und es ist gut, im Gewissen emanzipiert zu sein. Doch Christen sind keine isolierten. der Starken ist es, das Wohl der Gemeinde zu fördern. Bei der Frage, was zu tun ist, wenn so Christen Menschen jetzt mit ganz unterschiedlichen Antworten auf Fragen kommen und wie das ineinander, miteinander zusammenzubringen ist, da sagt Paulus eben das. Hört auf, einander zu verurteilen. Wenn überhaupt, dann könnt ihr kritisch euch gegenüber sein. Das hat Jesus auch so gesagt. Richtet nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. In meiner zugegeben sehr strengen Heimatgemeinde, da lief das ein bisschen anders ab. Da gab es Schwarz-Weiß, da gab es klare Ansage, was man durfte und was man nicht durfte. Da gab es hin bis zu Kleidungsfragen, Klärungen. Da war alles klar. Und das war durchaus schwierig, weil wenn man dagegen mal etwas getan hat, dann wohl sagt, oh nee, das ist ein Anstoß für mich, das möchte ich nicht so gerne, lass das bitte. Und dann stand man da, was soll man denn dann da machen? Ich war völlig anderer Meinung, ich weiß das noch ganz genau, wie es mir geht. Es wurde also aber eingefordert und weil diese Menschen da leider sehr schwach waren, musste man da auch nicht. Aber wenn man das dauerhaft tut, wisst ihr, was dann passiert, dann dann ist das eine Diktatur der Schwachheit. Aber das steht ja gar nicht im Text. Hier steht drin, wenn du etwas tust, was den anderen in seinem Glauben von Jesus wegbringt, dann lass es lieber sein. Und damit sagt Paulus doch etwas ganz Wunderbares. Er sagt nämlich, es gibt nichts Wichtigeres, als dass Menschen in der Verbindung mit Christus leben. Und wenn dieses Ziel irgendwie gefährdet wird, durch irgendetwas, was ihr tut oder sagt, dann lasst es, weil es darf dieses Ziel nicht gefährden. Als Gemeinde hier stellen wir Jesus dar, um was nachlesen. Wir sind Botschafter an seiner Stadt, ausgestattet mit Glauben und mit seinen Möglichkeiten und mit Verstand und mit